So, moin moin, aus der, erzähl ich gleich, wo ich bin, ne? In der Villa Viva im Münzviertel in Hamburg. Und mir gegenüber sitzt, ich habe eben noch gedacht, als ich herkam, scheiße, wie war denn nochmal deine Rückennummer?
23.
Die 23 des FC St. Pauli. Hat die eigentlich nach dir noch jemand gehabt oder aktuell jemand, was ist das?
Hängt unterm Stadiondach.
Und ist auch nie wieder vergebbar.
Ich habe keine Ahnung.
Es gibt ja so Nummern, die werden offiziell irgendwie nicht mehr vergeben und dann werden sie doch wieder vergeben.
Da gehört meine dann nicht dazu.
Na, sehr gut. Die 23, Benjamin Adrian oder Benny Adrian besser gesagt. Ja, herzlich willkommen im St. Pauli Pop Podcast.
Herzlich willkommen in der Villa Viva, ja, Erik.
Danke, danke, danke. Ich bin total begeistert. Da können wir gleich, nachdem wir die Leute abgeholt haben, ich hatte mal einen Podcast mit Martin von Fettes Brot und der hat immer gesagt, es ist irgendwie ganz schön, wenn man Leute in diesen Kopfhörerraum einlädt, der ja doch was anderes ist, als wenn man sich an der Bar gegenüber sitzt. Man hat ja so einen gemeinsamen Raum, in den man dann die Leute einlädt, die jetzt draußen zuhören. Und das Bild fand ich ganz schön. Also herzlich willkommen hier da draußen in Bennys und meinem Kopfhörerraum. Und ich bin, wie soll man es nennen? Ich bin so eine Art Early Adopter bei Viva Con Aqua gewesen, aber immer in so einem relativ weiten Orbit, also eher so Fan-Orbit, also Bierbecher-Spender-Orbit. Und wir haben uns mal kennengelernt, da hattest du, wenn ich mich recht erinnere, deine Profikarriere gerade so am Beenden und hattest entschieden, dich auf Viva Con Aqua zu konzentrieren. Da haben wir uns irgendwie irgendwo in diesem Verein mal kennengelernt und uns dann immer mal wieder getroffen. Aber ich bin jetzt gerade total geflasht, wenn ich jetzt so an mein erstes Viva Con Aqua T-Shirt denke, das in olivgrün mit dieser roten Schrift war. Und ich glaube, ein Jahr nach eurer Gründung habt ihr so einen Lauf um den Platz im Stadion gemacht und irgendwie so einen Danke-Banner hochgehalten, kann ich mich noch dran erinnern. Und von da ab jetzt zu diesem Hotel und Event und Gemeinschaftsprojekt Villa Viva, ich bin schon ganz schön geflasht, muss ich sagen. Das ist eine Reise.
Ist eine Reise, das stimmt. Die Reise hat auch 20 Jahre gedauert dann nächstes Jahr. Jahr ist das Kuba-Trainingslager 20 Jahre her. 1.5.2005 war so das erste Mal, was auf ein Blatt Papier schreiben. Also es ist jetzt auch eine lange Reise und das ist auf jeden Fall eine Reise, die, wo ich jetzt auch nicht davon ausgegangen wäre, dass sowas mal passiert. Also das Schöne an Viva Con Aqua für mich ja auch jetzt, aber in der ganzen Zeit ist, das war damals schon so, dass immer Sachen passiert sind, wo man ein Jahr vorher eigentlich nicht gedacht hat, dass sie jemals passieren werden. Und das ist bis heute so geblieben. Deswegen mache ich das, glaube ich, auch noch. Und das Wichtige für mich ist, dass das im Kern, was die Leute angeht, was die Motivation angeht, was die DNA angeht, immer noch das Gleiche ist. Und ansonsten gerade das mit Villa Viva ist natürlich ein bisschen verrückt geworden. Und gleichzeitig auch wie eine Jungfrau zum Kinde. Wir haben das nie vorgehabt, wir haben das nie geplant, das war nie auf unserer Agenda, sondern wie so häufig hat halt Michi Fritz irgendwo irgendjemanden kennengelernt, hat ihn an Land gezogen. So hat festgestellt, Micha ist dann so ein bisschen so der, der mit der Harpune den Fisch fängt und dann holt er den rein und ich nehme ihn aus und guck, was kann man davon verwerten. Und das war hier genauso. Und dann hat die Stadt einfach uns ermöglicht, hier ein Grundstück zu erwerben für 30% des Grundstückspreises. Und wir haben Investorinnen gefunden von Mitra Kasai bis Bela B., die gesagt haben, wir bezahlen alles in Eigenkapital, obwohl uns nur ein Drittel gehört. Und der Rest hat eine Umweltbank aus Nürnberg, eine nachhaltige Bank, finanziert. Und so haben wir dann ein Hochhaus gebaut, was zu 67% Viva Con Aqua gehört, obwohl wir keinen einzigen Cent an Spendeneuros dafür ausgegeben haben. Dass sowas möglich ist, hätte ich auch nicht gedacht. Wenn es möglich ist, muss man es machen. Und jetzt haben wir es so gemacht, deswegen ist ein Haus, das Brunnen baut. Und auch der Beweis, dass man in dieser Stadt Hochhäuser bauen kann, ohne dass sie irgendwelchen Benkos oder irgendwelchen anonymen Versicherungsgesellschaften oder Hedgefonds gehören, sondern dass man sowas auch in sozial machen kann.
Die vor allem fertig werden, ne? Also der kurze Olaf, den meinst du jetzt, ne?
Das, was, der kurze Olaf?
Der kurze Olaf. Es gibt einen Newsletter, der heißt Hamburger Tagesjournal, den lese ich sehr gerne, obwohl ich ja sozusagen selbst mal mitgewirkt habe, einen täglichen Newsletter zu etablieren. Aber an denen kam bisher keiner ran, den ich kenne. Also heißt Hamburger Tagesjournal und die machen unter anderem sowas, dass sie eben für solche Hamburgensien wie den, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, dieser Tower da.
Der kurze Olaf habe ich zum allerersten Mal.
Dass sie den der kurze Olaf nennen, ja, und das auch wirklich super konsequent durchziehen. Ja. Und irgendwann nennst du den halt selber so.
Ja, sehr gut. Man sieht den oben von uns auf der Terrasse oben, kann man ihn ja sehen. Und ja, steht da jetzt halt unfertig rum.
Ja, genau. Also ihr habt es besser gemacht. Ihr seid fertig. Seit November letztem Jahr habe ich gelesen. Also nicht ganz ein Jahr schon. Und wir waren eben, du hast mich eben kurz rumgeführt. Das heißt, es gibt also von echt Budget, also von einer, wie heißt das noch, Kabine, Camping? Nee.
Ja, Campingbox heißt sie.
Campingbox bis hin zu einem größeren Zimmer gibt es hier eigentlich alles. Dann gibt es oben eine Rooftop-Bar und ich hatte jetzt unten gesehen, da haben ein paar Leute gegessen und da habe ich oben gesehen, da haben ein paar Leute getrunken und die Aussicht genossen. Es war relativ international, ne? Das ist ganz komisch. In der eigenen Stadt kennt man ja kein Hotel. Also ich kenne das.
Kam es dir heute sehr international vor?
Ja.
Okay, ja, also das ist mir jetzt gar nicht so gerade bei dem Rundgang gar nicht so exakt aufgefallen. Und ja, es ist ein bisschen international, gleichzeitig auch doch ziemlich deutsch. Also es ist schon so, dass dann der Großteil der Menschen, die auch hier einkehren, dann doch noch aus Deutschland kommen. Und gleichzeitig schön trotzdem aus allen Ecken Deutschlands und natürlich auch darüber hinaus. Und absolut, natürlich zwischendurch auch einige internationale Gäste.
Die Viva con Aqua Idee, die sozusagen trägt ja dieses Haus oder andersrum, dieses Haus steckt alles das, was es sozusagen verdient, in die Brunnen, die gebaut werden sollen. Was ich mich gefragt habe, ist, und ich erzähle dir gleich nochmal die Story hinter dieser Frage, aber sozusagen deine Einschätzung würde mich erstmal interessieren. Was meinst du, wie kommen die Leute wegen Viva con Aqua in dieses Hotel? Oder ist das sozusagen, kriegen sie en passant mit, dass es Viva con Aqua gibt, wenn sie in diesem Hotel unterkommen?
Also ich will erstmal ganz kurz da reingrätschen, wo du sagst, alles, was hier verdient wird, geht in die Brunnen. So ganz ist es natürlich nicht. Das, was wir hier verdienen, geht insbesondere auch mal in die Kosten, die wir hier haben. Sehr viel Personal natürlich auch und all das, die ist ja alles teurer geworden und demzufolge muss man natürlich von dem, was man verdient, erstmal ganz viel bezahlen und die Kunst ist es erstmal überhaupt einen Gewinn zu erzielen. Mhm. Das ist kein Selbstläufer in der heutigen Zeit. Dieses Haus fertigzustellen in der heutigen Zeit und auch jetzt dieses Hotel hier erfolgreich zu machen, das ist gar nicht so einfach. So, und wenn was übrig bleibt, ja, dann geht auch was an Viva con Aqua, nämlich 40% der Gewinne von dem Gasthaus und 67% von dem Haus. Wobei bei dem Haus ist es natürlich so, dass man da jetzt gar nicht darauf abzielt, jetzt schnell Gewinne zu machen, sondern vor allem mal die Bank zu bezahlen, damit irgendwann das Haus wirklich 67% Viva con Aqua gehört. Aber es ist einfach so gut, wie es geht, in dem Geschäftsmodell so verankert, dass eben Mehrwert bei den gemeinnützigen Organisationen entsteht. Aber das passiert nur, wenn das auch hier einigermaßen erfolgreich funktioniert. Und da muss man jetzt mal für das erste Jahr sagen, da haben wir doch schon mal ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ja, also deswegen muss man dieses, da kommt jetzt von ganz sofort ganz viel Geld in die Brunnen. Naja, vorsichtig, denn wir müssen das schon auch einfach erstmal wirtschaftlich und unternehmerisch hinbekommen. Und wenn das klappt, und natürlich mit jeder Miete, die wir bezahlen, kann man eben das Haus ein wenig abbezahlen bei der Bank und dann hoffen wir auch, dass am Ende 25 dann auch mal beim Gasthaus was hängen bleibt und dann geht auch das an Viva con Aqua nochmal direkt jedes Jahr in die Brunnen. So, also das Geschäftsmodell ist so sozial, wie es geht und dann muss es halt trotzdem noch funktionieren.
Ja.
Und zu der Frage, ich glaube, es gibt alles. Es gibt natürlich Leute, die sagen, endlich Villa Viva, ich komme und dann immer nur hier hin und unsere Freunde und Freundinnen und Leute, die Bock auf VCA haben und so weiter. Es gibt, glaube ich, es gibt aber auch genau das umgekehrte Ding, dass Leute hier landen, weil sie auf Booking.com hier einen guten Preis bekommen und bestenfalls dann irgendwas von Viva Con Aqua mitnehmen, vielleicht auch gar nicht. Hm. Ist ja auch okay. Also wir wollen die Leute ja auch nicht bekehren oder wollen immer den Viva Con Aqua so auf die Stirn tätowieren, sondern wollen einfach ein Angebot machen, hey, hier gibt's eine Möglichkeit, ein Hotel oder eine Immobilie, ein Gasthaus mit etwas anderer Philosophie zu besuchen und versuchen natürlich, durch das, was hier passiert, durch die Leute, die hier sind, durch die Workshops, es gibt ja auch viele so Konferenzen, unser Büro von Viva Con Aqua ist hier, durch die ganze Kunst und all die KünstlerInnen, die ja auch hier regelmäßig weitere Artrooms produzieren und so weiter, einfach alles, was auf dieser Plattform passiert, dass man eben auch ein bisschen inspiriert wird von Viva Con Aqua und den Ideen da drumherum, ohne aufdringlich zu sein. Wir wollen den Leuten ja auch nicht auf die Nerven gehen.
Die Anekdote, die ich dazu habe, die passt perfekt zu deiner Antwort. Ich bin ja Segler, ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Das wusste ich noch nicht.
Hab zusammen mit so einem anderen paar Verrückten vor ein paar Jahren die Segelabteilung beim SC St. Pauli mitgegründet.
Oh, wir haben eine Segelabteilung?
Wir haben eine Segelabteilung. Wir haben sowieso die abgefahrensten Abteilungen, die es gibt. Aber wir haben unter anderem auch eine Segelabteilung. Und die wird auch immer größer und die Idee von, da sind ein paar Verrückte, die haben eine Idee und dann irgendwie versuchen sie das durchzudrücken, das kenne ich auch. Ich bin ja immer eher so der Mitanschieber und wenn es denn um das sozusagen tägliche geht, dann, ich weiß nicht, ich verliere nicht das Interesse, aber irgendwie habe ich dann an den Dingen, die auch beim FC St. Pauli nicht anders sind als in anderen Vereinen auch, da fehlt mir dann die Energie, mich da durchzusetzen zum Beispiel oder so. Aber ich habe mal ein Schiff in Strande liegen bei Kiel und da gibt's ein Hotel, das heißt Aqua. Und als die aufgemacht haben, stand auf dem Tisch, wenn du ein Wasser bestellt hast, stand Viva Con Aqua drauf. Und ich so, wie cool ist das denn? Die bieten hier Viva Con Aqua an. Hab dann den Betreiber kennengelernt und hab gesagt, Mensch, das finde ich ja cool, dass ihr hier St. Pauli Wasser verkauft. Und er so, hä? Wie? Ich so, ja.
Direkt ausgelistet.
Genau. Nein, nein, dann hat er gesagt, naja, eigentlich haben wir das nur genommen, weil es auch Aqua heißt, wie dieses Hotel. Und dann dachte ich, aber ihr wisst schon, dass ihr mit jeder verkauften Flasche Viva Con Aqua unterstützt. Nee. Ich so, das ist ja cool. Damit beschäftige ich mich mal. Und deswegen dachte ich, das ist eine gute Frage sozusagen an dich, weil ich, und wir kommen ja sozusagen nochmal zu dem Thema, dass ihr aus St. Pauli heraus geboren seid und dann ja aber auch nicht nur wegen der Farbe euch so ein bisschen sozusagen verändert und weiter auch entfernt habt. Und ich hatte ja schon erzählt, dass wir hier auch einen Podcast haben, vielleicht auch mal einen Tipp, sich alte Podcast-Folgen anzuhören. Wir haben mit Michi einen Podcast gemacht, boah, das muss ganz am Anfang gewesen sein, so vor 3-4 Jahren, vielleicht sogar noch länger her, auch im Sommer im Stadion. Und ich habe einen Podcast gemacht mit Dr. Renz von Fettes Brot, also Martin, und ihn dieselbe Frage gefragt, die ich dich jetzt auch frage. Wie hast du das wahrgenommen oder was erlebt man so, wenn man aus dem St. Pauli Underground eigentlich in den Mainstream, also Mainstream im Sinne von eine gewisse Größe und auch eine gewisse Wahrnehmung, wenn man da so rauswächst und dann können wir auch gerne den Bogen zu dem kleinen Anlass, den wir irgendwie heute hatten, und wie ist das Gefühl, wenn man dann wieder zurückkommt sozusagen?
Ja, also wir waren natürlich nie weg, also Viva Con Aqua ist aus dem FC St. Pauli heraus entstanden, das gibt es nur wegen dem FC St. Pauli, nicht wegen dem Verein, sondern wegen dem Umfeld, wegen den Fans, wegen dem Ökosystem. Das war damals 2005 Trainingslager, als ich da Fußball gespielt habe und das losging, war das ja einfach nur wir haben in den Wald hineingeschrien und da kam was raus. So war das. Es war einfach der Hinweis, hallo Leute, damals war ja ein bisschen saure Gurkenzeit, sportlich, dritte Liga und alles so ein bisschen am Boden zerstört, und dann kam nicht nur Viva con Aqua, sondern auch diese Pokalsaison damals, die dann auch wirtschaftlich dazu beigetragen hat, dass wir uns wieder rehabilitiert haben. Und Viva con Aqua gefühlt war so ein bisschen sowas wie eine emotionale Rehabilitierung auf eine Art. Da kam also plötzlich was aus der Mannschaft heraus, was mit den Werten des Umfelds also einherging. Und das war nicht konstruiert, sondern es war einfach spontan Grassroots. Dann kam das und der Aufruf war ja damals einfach folgender: Es ist eine Plattform, mach doch einfach mit. Hauptsache, es macht Spaß. Wir wollen was für Kuba bewegen. Da waren wir gerade im Trainingslager, da wollen wir was Gutes tun. So. Mhm. Und dann waren es die Leute, die das mit Leben gefüllt haben. Du hast das allererste T-Shirt, was du gerade beschrieben hast, war das allererste T-Shirt, das es gegeben hat. Da gab es ein paar, die wir gedruckt haben. Dann waren das die Leute, die Spendenläufe organisiert haben, die Mützen gestrickt haben oder die wie Fettes Brot oder wie Bela B. dann Konzerte gemacht haben und ähnliches. Es war das Umfeld, was das Ganze mit Leben gefüllt hat, was diese Plattform mit Leben gefüllt hat. Und daraus kam die Energie. Von daher ist Viva con Aqua nicht ohne das Ökosystem von Viva con, vom FC St. Pauli denkbar gewesen. Und auch noch heute gibt es da eine starke Verbindung. Die gab es immer, die gibt es durch das Pfandbechersammeln bei jedem Heimspiel, wo die Hälfte an Kiezhelden geht und die Hälfte an Viva con Aqua. Das machen wir ja die ganze Zeit, seit vielen Jahren. Es gibt die Millantor Gallery, der Verein heißt Viva con Aqua die St. Pauli e.V. Also es ist richtig, ich persönlich auch wohne jetzt seit ein paar ja nicht mehr auf St. Pauli, habe aber 12 Jahre da gelebt und dementsprechend, man kriegt Viva con Aqua raus aus St. Pauli, aber man kriegt St. Pauli nicht raus aus Viva con Aqua und da gibt es, kommt natürlich dann auch in Wellen, mal hat man noch intensiver Kontakt, mal ein bisschen weniger und genau, es ist aber nie abgebrochen und nicht zuletzt Oke ist natürlich jemand, der als Freund immer auch mir nahe ist, wo ich immer mitfieber, was passiert und auch natürlich ein bisschen dann mitbekomme, wie sind die Emotionen dabei und okay, das muss man ja auch vielleicht nochmal sagen. Oke war damals, wir waren im Trainingslager im Januar 2005. Danach war irgendwann so die Idee, wir machen da irgendwas mit Kuba. Und dann sind wir nochmal hingeflogen, um das Projekt mit Viva con Aqua und diesen Wasserspendern auf Kuba zu starten. Mhm. Und das waren drei Leute, das war Konstantin Muffert von der Welthungerhilfe, die das damals umgesetzt haben. Das war dann meine Wenigkeit. Und zwar Oke. Oke Göttlich, der damals als Chef vom Dienst von der Taz dann die Pressekonferenz organisiert hat danach und alles so orchestriert hat, dass es überhaupt zum ersten Mal in den Medien war. Das war Oke, der Viva con Aqua begonnen hat. Ach, 2005.
Guck mal, das wusste ich gar nicht.
Weiß man ja nicht. Nee. Und deswegen ist es einfach so, dass die Nähe sehr groß ist, immer sehr groß gewesen ist und St. Pauli gehört einfach, ist in meinem Herzen und ist einfach bei Viva con Aqua nie wegzudenken. Auch wenn natürlich Viva con Aqua irgendwann auch aus dem Stadtteil hinausgezogen ist und Viva con Aqua Schweiz und Viva con Aqua Uganda und Viva con Aqua Südafrika. Natürlich gibt es dann da auch, ich sag mal, Menschen, Unterstützer, Partner, die jetzt das nicht nur machen, weil sie sich mit dem FC St. Pauli identifizieren, sondern weil sie sich grundsätzlich mit dieser Idee identifizieren. Aber diese Idee trägt in ihrer DNA den FC St. Pauli und den Stadtteil.
Okay, das hätte ich jetzt von außen wahrscheinlich sogar anders vermutet, aber das.
Wie hättest du es denn vermutet?
Ich hätte vermutet, spätestens, und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, spätestens, wenn sich sozusagen aus dieser Initiative aus St. Pauli heraus, wir bauen einen Brunnen auf Kuba und, dann haben wir das gemacht, dann schauen wir mal, wo wir noch so Brunnen bauen können. Bis hin zu dem Punkt, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, es gab mal eine PK zur Millantor Gallery, da haben wir eine Fahrt auf der Barkasse gemacht und da habe ich mich mit Michi über das Thema unterhalten. Da war der gerade dabei, ich weiß nicht genau wo, aber eine eigene afrikanische Instanz zu gründen, die jetzt nicht so funktioniert hat im Sinne von wir gehen da jetzt hin, sondern die gründen sich selbst und erzählen uns, was sie denn da machen wollen.
Uganda und Südafrika im Moment, ja.
Das fand ich so den Moment, wo ich dachte, boah, das finde ich ja ganz cool im Sinne von, da muss man auch erstmal sozusagen über sein Ego steigen und sagen, wir geben jetzt die Kontrolle dessen, was Viva con Aqua Uganda beispielsweise werden soll, an diejenigen ab, die das da machen und sind nicht diejenigen, die sagen, ja, wir haben uns das ausgedacht, jetzt macht ihr das mal bitte folgendermaßen. Das wäre so ein Beispiel gewesen dafür, wo ich gesagt hätte, okay, das ist dann eher so etwas geworden wie ein, ja, das Wort klingt schlecht, aber strukturell sowas wie ein Franchise. Also im Sinne von, es gibt eine Grundidee, es gibt funktionierende Spendeneinnahme-Ideen und Ströme und dann gibt es aber sozusagen von unten Bewegungen in einzelnen Ländern, die dann ihr eigenes Viva con Aqua machen, in einem formatierten Rahmen. Und spätestens da hätte ich jetzt gedacht, würde sich der ganze St. Pauli-Bezug so ein bisschen auflösen, im Sinne von, da entsteht was anderes, was ähnlich ist, aber nicht das Gleiche.
Ja, also das, auch wenn Franchise nicht das richtige Wort ist, aber vom Ding her ist das natürlich ein bisschen so, da sind ja also einzelne, ist ja wie so ein Organismus eigentlich weitergewachsen. Ja, also da würden manche sagen, oh, das ist voll kompliziert.
Das ist der passende Vergleich.
Ganzen Organisationen da, ne, und selbst Jan Böhmermann war irritiert. Und
das habe ich zufällig gesehen.
Ja, und das war ja, und aber wir sind ja stolz drauf, weil das ist keine absichtlich gemachte, komplizierte Struktur, weil wir irgendwas verstecken wollen, sondern es ist einfach wie ein Organismus. Und ein Organismus ist nicht wie eine Maschine ganz einfach. Mhm. Das ist kompliziert und oder komplexer. Und dass wir wollen nicht eine Organisation, die auf der ganzen Welt alles regiert und es gibt einen König, der alles entscheidet. Das sind wir nicht und wir sind, sondern dezentral und das soll also auch unabhängige Organisationen sein mit eigenen Mitgliedern vor Ort und so weiter. Und also unabhängig und trotzdem miteinander verbunden, weil wir schon natürlich auch was vorgeben, wenn indem wir sagen, hey, es geht hier um Wasser und nicht um Frösche züchten. Und es geht im Übrigen um Verbindung und Freude, um es mal kurz zu machen, und nicht um den politischen Kampf. Mhm. Da ist Viva con Aqua anders als der FC St. Pauli, ein wenig.
Ja,
wir sind da in den idealistischen Ideen und auch im Engagement, durchaus auch im politischen Engagement, aber bei Viva con Aqua ist es manchmal mehr dieser Joker oder dieser Lover oder sowas, wo beim FC St. Pauli der Rebell und das mehr das Polarisieren und der Kampf im Vordergrund steht, bei Viva con Aqua manchmal eher der Tanz. Ja, also da ist es doch aus Nuancen unterschiedlich. Und deswegen, und da geben wir das dann schon aber auch so ein bisschen natürlich vor, zu sagen, hör mal zu, auch in Uganda oder auch in Südafrika geht es um Musik, geht es um Kunst, geht es um Sport, geht es um Dinge, die uns verbinden, so wie Wasser. Mhm. Und es geht um freudvolles Engagement gemeinsam für einen guten Zweck. Und wir reiben uns jetzt nicht auf im politischen Kampf gegen Nestle oder sowas ähnliches, auch wenn wir da eine klare Haltung haben, versuchen wir in den Aktionen eher mit Verbindung und Freude zu arbeiten. Und diese DNA geben wir schon vor. Ja, und das versuchen wir schon, oder das überträgt sich auch eigentlich ganz natürlich, weil es sind in diesen Ländern auch nicht Leute, die einfach auf blöd auf diese Idee kommen, sondern es sind natürlich häufig, in der Schweiz ist ein gutes Beispiel, auch in Uganda, wo über viele Jahre gewachsene Freundschaften, gewachsene, und aber diese Leute holen sich häufig die Energie, zum Beispiel in der Millantor Gallery. Ja. Die kommen, also die das dann da gründen vor Ort. Ich meine, Gregor, der das erste Viva con Aqua Schweiz, einer der ersten Gründer von einer, also der erste Gründer, Mitgründer einer ausländischen Organisation, der hat ja bei uns in der Wohlwillstraße 50 mit uns gewohnt, über ein paar Jahre. Ja, also der hat das aus St. Pauli heraus so aufgesaugt, dass er dann irgendwann sich stabil fühlte in der Schweiz, dass er hingegangen ist mit Daniel und den anderen, das zu gründen. Das muss man immer sehen. Es gab immer und gibt immer diesen Austausch, diese internationalen auch Netzwerke, die sind sehr viel über, also gerade im Kunstbereich, die sind sehr viel über die Millantor Gallery entstanden, weil Leute zum ersten Mal dann wir aus Brasilien zu Gast hatten und plötzlich haben die es mitgenommen und waren angezündet. Von daher hat St. Pauli da immer eine große Rolle gespielt und natürlich auch das Headquarter, wenn man so will, das Büro von Viva con Aqua de St. Pauli e.V. und ja dann auch von den Goldeimer und so weiter. Und der Millantor Gallery, das war ja bis jetzt vor 3 Monaten oder 6, bis wir hier in die Villa Viva gezogen haben, war das ja immer neuer Kampf gegenüber vom Knus, direkt beim Stadion 20357 Hamburg. Und da sind immer alle jeden Tag zum Büro gegangen. Ja, also von daher ist für uns immer klar oder völlig natürlich, ja, dass St. Pauli da ganz im Zentrum ist. Jetzt ist natürlich mit Münzviertel ja zum ersten Mal so, dass ein Standort sich woanders hin entwickelt hat. Ich finde das aber ganz interessant, eben hier auch jetzt ausgerechnet ins Münzviertel, ja, also ausgerechnet, viele sagen, der Hinterhof des Hauptbahnhofs, das ist das Viertel interessanterweise in Deutschland Nummer 1 in dem Verhältnis soziale Einrichtung pro Einwohnerin. Huh. Jetzt ist Tabellenführer Münzviertel in Deutschland, mit dem, also hier wo leben nicht so viele Leute, mhm, gibt genau. aber wahnsinnig viele soziale Einrichtungen, vom Pick-Up bis hin zu und so weiter. Mhm. Ein wahnsinnig engagiertes Viertel. Ich kann Werbung machen für das Münzviertel Straßenfest, das ist ein super cooles Straßenfest, man so ein bisschen man hat so das Gefühl, so also wie in St. Pauli, nur ohne Touristen. Ja, so. also wirklich.
Wann ist das, was du das willst?
Ja, das ist im Juli, es war jetzt dieses Jahr
war,
schon.
War schon.
Aber es ist also ein Viertel, mit dem wir auch von Anfang an in Austausch waren, im Stadtteilbeirat und alles drum und dran, wo von den Leuten, also wo dieses Engagement der Leute im Viertel durchaus großgeschrieben wird, und so interpretieren wir uns auch. Also alles, was wir auf St. Pauli gelernt haben und was wir für richtig halten und was wir leben, das versuchen wir auch hier mitzunehmen. Und dementsprechend ist jetzt deswegen St. Pauli nicht weniger unser Zuhause. Wir haben jetzt einfach mit dem Münzviertel ein weiteres Zuhause. Aber ein Zuhause, was ich im Übrigen sehr passend finde zu unserer eigentlichen Herkunft St. Pauli.
Ja, wir hatten das vorhin ganz kurz, das Thema, ich kenne das Viertel hier noch aus meiner Ausbildungszeit. Ich habe, wie sich das für einen Hamburger Jungen gehört, Kaufmannssohn gehört, habe ich Außenhandelskaufmann gelernt oder auch Kaufmannsgehilfe, wie das damals hieß. Das Kontor, an dem ich gelernt habe, war in der Steinstraße, und ich bin dann immer zweimal am Vormittag zur Post gegangen, zum Hühnerposten, und habe die Post abgeholt und hatte Kollegen, die hier die Straße runter bei Helm gelernt haben, und dann haben wir uns immer halbe Strecke quasi getroffen, und da sah das noch anders aus hier, aber es war schon damals ziemlich rough und auch eigentlich eine sehr vergessene Ecke, wo die Leute durchgefahren sind, wenn sie vom Horner Kreisel in die Stadt wollten, dann sind sie schnell, so schnell wie möglich hier vorbeigefahren. Ich glaube, das Arbeitsamt gab es schon, aber ansonsten gab es die Post und ansonsten nicht viel. Aber das ist so eine der vergessenen Ecken von Hamburg, die sich gerade so ein bisschen berappeln. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass ihr hier euch eingenistet habt.
Also ich finde es ja ganz spannende Ecke. Also ich meine, es ist hier fußläufig natürlich die Kunstmeile, Deichtorhalle, Museum für Kunst und Gewerbe, es gibt St. Georg, sehr spannender Stadtteil, man hat es nicht weit hier zur Oberhafenkantine und da vorne natürlich auch an die Elbe und so weiter. Also es ist ein Hauptbahnhof, 4 Minuten, das heißt mitten in der Stadt und trotzdem ja so ein bisschen hier hinter der Bahn auf dieser Seite hier, Münzviertel, dann halt eben doch auch, ja, die Leute, die hier wohnen, sagen, das ist der Hinterhof des Münzviertels, ja, des Hauptbahnhofs. Und natürlich auch das Drop-In hier direkt oben, größte Methadon-Ausgabestelle Hamburgs. Und die Polizei versucht ja auch immer wieder dann ein bisschen den Hauptbahnhof sauber zu halten, in Anführungszeichen. Nun ja, und dann verteilen sich die Leute eben gerne auch hier runter ins Münzviertel. Mhm. Und das sieht man auf den Straßen, das siehst du nicht nur nachts, auch tagsüber. Und das ist auf jeden Fall eine bunte Ecke. Ich meine, klar, St. Georg und da oben dann, da ist auch ganz schön Halligalli, auf jeden Fall ganz schön was los. Also es gibt nicht so viele, ich sag mal, internationale Ecken in Hamburg wie da oben. Also ja, die Mischung ist sehr interessant, ja. Mhm. Also von daher, ich finde das ja irgendwie auch inspirierend, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Leute gibt, die eben sagen, also abends muss ich jetzt nicht zwangsläufig im Münzviertel spazieren gehen und einfach mal so rumschlendern, ja. Also das ist eher weniger der Fall. Es gibt wahnsinnig, also viel zu viele Hotels natürlich, das ist ja immer auch das, was auch im Viertel angemahnt wird, zu viele Hotels, ja, war jetzt ja bei uns auch natürlich ein bisschen Thema, und gleichzeitig waren wir in einem sehr guten Austausch von Anfang an mit dem Stadtteilbeirat Günter Westphal und alle anderen, und waren zuletzt ja auch hier, der Stadtteilbeirat hat sich hier auch getroffen, und da sind wir fester Teil. Es gibt jetzt noch ein letztes Grundstück hier direkt gegenüber, wo wir eben versuchen, jetzt als Vertreter des Münzviertels Einfluss zu nehmen bei August Prien, beim Bauunternehmer, Generalunternehmer, der hier vermutlich bauen wird, auch bei der Stadt. Es gab jetzt verschiedene Treffen, um einfach zumindest die letzten Möglichkeiten im Viertel hier noch zu nutzen, baulich etwas herzustellen, was eben nicht anonymes Hotel oder anonyme anonymes Bürogebäude ist, sondern vielleicht tatsächlich ein bisschen was fürs Viertel, ins Viertel hineinwirkt und die Qualität hier noch für die Menschen, die hier wohnen, steigert. Also da geben wir uns jetzt ganz aktiv mit rein und versuchen natürlich ansonsten eben, obwohl es hier auch ein Hotel ist, dann eben anders offen zu sein fürs Viertel, in Kontakt zu sein mit dem Viertel, zu wissen, was das Viertel auch braucht. Und wenn im Werkhaus mal kurzfristig jemand kommt und Bedarf hat, eine Unterkunft, eine Übernachtungsunterkunft zu bekommen, dann versuchen wir das hier möglich zu machen, wenn es geht und ähnliches. Also das ist dann natürlich bei uns ein bisschen anders wie bei den von irgendwelchen Fonds geführten Häusern oder Konzernen, die halt sonst hier drumherum stehen, wo man ja noch nicht mal weiß, wen man da ansprechen soll.
Ja. Bei all dem, was ihr so macht, hast du überhaupt noch Zeit, dir Spiele anzugucken?
Ich hatte meistens kein Ticket, ja. Also, ich habe halt keine Dauerkarte und dann ist es ja manchmal gar nicht so einfach. Ja,
das stimmt.
Ja. Und dann immer okay, eine SMS zu schreiben, ein paar Tage vorher, ist auch unangenehm. Deswegen ich bin ja jetzt letztes Jahr im Juni wieder hier nach Lüneburg endgültig jetzt gezogen. Wir haben ein paar Freunden dort in so einem Wohnprojekt in Böhmsholz, Lüneburg. Und war davor ja 3,5 Jahre in Kapstadt. Also ich war ja tatsächlich eine Zeit lang nicht in Hamburg. Zum ersten Mal in meinem Leben mit der Familie auch im Ausland gelebt, so vor Covid dahin geblieben, glücklicherweise. Und dann eben nur immer mal wieder ein paar Wochen hier gewesen. Mhm. Aber eigentlich Hauptwohnsitz war Kapstadt für längere Zeit. Demzufolge bin ich erst wieder jetzt seit doch gar nicht so langer Zeit wieder zurück. Und jetzt muss ich mal gucken. Also nächstes Jahr, also bei der nächsten Saison hoffe ich, ein paar mehr Spiele zu sehen. Ich war natürlich beim Aufstiegsheimspiel, war ich da zum Beispiel und bin auch so immer mal wieder da, weil ich dann halt, genau, immer mal wieder fällt irgendwo eine vom Laster oder ich kann mich irgendwo reinzecken. Aber eigentlich habe ich halt nicht die ganze Zeit eine Karte. Gar nicht so einfach.
Du bist aber nicht so wie Christoph, einer der Vorstände und Gründer des 1910 Museums. Ich bin mal, weil ich auch das Problem hatte, dass ich lange keine Dauerkarte hatte. Und dann habe ich doch eine angeboten bekommen von der Gegend gerade, wo aber gar nicht die Leute standen, mit denen ich sonst ins Stadion gehe. Und dann bin ich von den pessimistischen Fatalisten oder von den optimistischen Fatalisten. Guck mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die heißen, aber von denen adaptiert worden. Von der, schönen Gruß. Tut mir leid, dass ich vergessen habe, wie er
heißt. Optimistisch oder pessimistisch?
Ich glaube, es sind
kleiner, feiner Unterschied.
Ich glaube, es sind die optimistischen
Fatalisten. Ich hoffe für dich, dass es die optimistischen Fatalisten sind. Glaube auch.
Auf jeden Fall gehörte Christoph dazu und der hat mich auch quasi sozusagen mitgenommen, eingeführt und dann war plötzlich nicht mehr da, weil er die ganze Zeit als Vertreter und ja Vorstand, Manager, Kohle und Kontakte ranbringer für das 1910 Museum unterwegs war. Und so aber ähnlich stelle ich mir
Zeit,
das. Er
hat keine Zeit gehabt mehr dann.
Er hatte zwar eine Karte, aber er hatte keine Zeit, sich da mit seinen Freunden und Kollegen hinzustellen und das Spiel zu gucken. Und da habe ich gedacht, oha, so kann das auch laufen, wenn du dich beim FC St. Pauli engagierst. Dann bist du da oben irgendwo im Rundgang unterwegs und versuchst, Leute von deiner Idee zu überzeugen. Das macht bei euch Michi oder machst du das auch?
Also Michi macht das auf jeden Fall auch ab und an. Jetzt ist es natürlich so, sowohl Michi als auch ich, wir haben halt auch einfach echt Familie, ne? Und 3 Kinder. Und dann kann man die ja nicht jetzt immer mitnehmen ins Stadion und dann gibt's dann schon auch einfach Wochenenden, wo dann mal so, jetzt ist gut. So, und jetzt, ich gehe, also selbst wenn ich es dann irgendwie hinkriegen könnte, jetzt gehe ich mal nicht ins Stadion, ich gucke das vielleicht zu Hause mit meinem Sohn oder ich kümmere mich einfach um die Familie. Also das ist dann schon so. Ich habe ja auch da jetzt keinen wirklichen Auftrag im Sinne von wirklich jetzt was zu tun. Pfandbecher sammeln ist super, aber da brauchen die mich nicht. Und klar, Viva con Aqua trommeln immer gerne, aber das muss jetzt auch nicht bei jedem Heimspiel passieren. Und ansonsten habe ich da ja keine Rolle, keine Aufgabe in dem Sinne. Deswegen verpasse ich dann halt ein Fußballspiel. Aber das ist dann manchmal, ist es das halt auch wert, wenn man dafür Zeit für die Familie hat. Ja, also dementsprechend. Genau, ich freue mich immer, wenn ich da bin. Es wird sicherlich in der nächsten Saison, wird das häufiger der Fall sein. Gar nicht mal nur, weil wir erste Bundesliga spielen, aber das tun wir ja auch. Genau. Wunderbar.
Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ja, die können wir auch gleich noch mal gucken.
Ich finde, wir sollten uns dran gewöhnen. Ich habe das schon recht früh, habe ich das immer wieder so versucht, so im Büro irgendjemand, Martin Drust oder Uke oder anderen, so immer so, ey, also so schon so 10 Spieltage vor Ende, ne? Wo ja dann normalerweise, und das würde ich auch machen, wenn ich da in irgendeiner Weise Verantwortung hätte, sage, ja, jetzt mal alle warten, wir sind noch lange nicht aufgestiegen, wir müssen ja erstmal und so weiter. Und ich war aber immer so und so, doch, wir werden dieses Jahr aufsteigen. Das sieht man sportlich, das kann man statistisch sehen, das hat sich jetzt in der letzten Saison abgezeichnet, das sieht man in dieser Saison. Fangt frühzeitig an, euch daran zu gewöhnen und tut einfach so, als würden wir aufsteigen und versetzt euch frühzeitig in diesen Mindset, sagt man ja schon schön neudeutsch, dass wir dieses Mal drin bleiben. Nicht mit dem ersten Spieltag überrascht sein, hoppla, jetzt sind wir erste Liga. Nein, mit einer Haltung an die Sache frühzeitig rangehen und die lautet, wir bleiben drinne. Wir sind jetzt langfristig Erstligisten oder mindestens mal mittelfristig. Wir gehen nicht wieder runter, sondern und haha, lustig, wir sind der Kiezclub und machen mal so eine Touri-Tour durch die Bundesliga. Nein, Heidenheim, Augsburg und viele andere haben das gezeigt. Man kann es über Jahre etablieren und ich finde, jetzt ist es endlich mal so weit, dass der FC St. Pauli das auch tut.
Ich bin bei dir und auch wieder nicht bei dir. Das ist ganz lustig. Also tatsächlich habe ich gerade, wo du jetzt Oke erwähnst, also spätestens nach der ersten Saison, also sagen wir mal dem ersten vollen Jahr mit Fabian Hürzeler und den drei eingeschwungenen Jahren von Andreas Bornemann, und das hat man gesehen, dass Oke das anstrebt, klar, da nicht wusste wann und wo, aber ich finde schon, dass man diesem Verein und vor allem der sportlichen Abteilung in diesem Verein anmerkt, dass das kein Zufall ist. Das ist jetzt nicht viel Glück gewesen, dass man jetzt erste Liga spielt, und ich würde dir da recht geben. Ich glaube auch nicht, dass, auch wenn man das vielleicht nicht an die große Glocke hängt, dass man schon sagt, eigentlich wäre es das Ziel, im ersten Jahr die Klasse zu halten und sich dann da zu etablieren. Ja, das glaube ich auch. Also in meiner Brust schlägt ja quasi so ein, deswegen hat man ja zwei Herzkammern, glaube ich, damit die eine kann sozusagen nach oben gucken und die andere guckt wehmütig in die Zeit, in der wir mit dem sogenannten modernen Fußball ja nicht richtig viel zu tun hatten. Und das ist ganz komisch. Also hättest du mir sagen wir im Januar, Februar, und ich weiß gar nicht, ob man das unserem Podcast auch anhört, wie du schon sagst, es wurde immer wahrscheinlicher und irgendwas in mir drin hat aber gesagt, ja, nee, eigentlich will ich nicht.
So, und das würde ich nämlich gerne mal genauer beleuchten. Weil ich glaube, das geht vielen Leuten, also mehreren Leuten so, dass es dann ja doch insgeheim ist es Romantik, ist es Wehmut, sind es die vergangenen Gefühle, die man gerne wieder, ist es die Angst vor dem Erfolg, was ist es eigentlich? Weil ich glaube nämlich, das ist insgesamt, also dieses Gefühl von ist es das Gefühl von, wir müssen uns ja dann doch irgendwie verbiegen, verraten oder verkaufen, wenn wir erfolgreich Fußball spielen. Ja, also so diese Grundidee, Grundannahme, aha, wenn wir uns in der ersten Liga etablieren, dann ist der FC St. Pauli irgendwie nicht mehr richtig FC St. Pauli. Und das würde ich mal gerne in Frage stellen. Warum eigentlich? Ich finde diese Ansatz, den Oke formuliert hat, zu sagen, wir wollen, also ich finde verschiedene Sachen gut. Das eine gab schon vor Oke, das war, wir wollen zu den besten 25 in Deutschland gehören. Ob erste oder zweite Liga, scheißegal. Das finde ich total schlau. Mhm. Wenn man mal auf dem letzten Platz der ersten Liga ist, dann ist es trotzdem total in Ordnung und man muss nicht die Nerven verlieren, weil man ist immer noch Top 25. Das finde ich smart. Genau. Und ich finde auch smart zu sagen, aber wenn wir mal in der ersten Liga sind, dann ist es deswegen gut, weil die Plattformen für unsere Werte noch größer sind als vorher. Und so rum wird doch ein Schuh draus. Also kann es nicht sein, dass es in Wirklichkeit so ist, wenn vorausgesetzt, wir bleiben uns selbst treu, und das kann man in der ersten und in der zweiten Liga. Man kann sich auch verkaufen in der ersten und in der zweiten Liga, aber vergehen wir mal davon aus, wir bleiben uns treu in Liga 2 und in Liga 1, wie auch immer das geht und was auch immer das bedeutet. Aber wenn wir das hinkriegen, dann haben wir doch in der ersten Liga das Beste gemacht, was wir für unsere Werte und für unsere politischen Ideen tun können. Und das würde ich gerne mal dahin flippen, ja, dass man nicht immer so ein, ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sind nicht mehr wir, wenn wir erfolgreich sind. Vielleicht ist es genau das Gegenteil der Fall.
Ja, gefragt habe ich mich das natürlich auch immer. Und ich kann nur für mich antworten, und ich glaube, dass sozusagen dein Verdacht, dass es da so eine gemütliche Bräsigkeit auch gibt, nach dem Motto, zweite Liga, da kenne ich mich aus, inzwischen in Anführungsstrichen spielen auch die größeren Vereine in der zweiten Liga als in der ersten. Das heißt, man kann sich da sowohl sportlich als auch von der Attraktivität der Gegner eigentlich nicht beschweren. Ich glaube, dass Menschen, die so eine Haltung haben wie ich, das aus drei Beweggründen machen. Also wenn ich jetzt so versuche, mich selbst zu analysieren, warum finde ich das eigentlich? Dann könnte ich mir vorstellen, und sozusagen das Experiment ist ja noch nicht vollendet, ist ja gerade in der Mache, aber ich könnte mir vorstellen, dass der grundsätzliche Ansatz, je höher wir spielen, je erfolgreicher wir sportlich sind, desto stärker wird auch die politisch-kulturelle Plattform St. Pauli, dass das nicht stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das Kräfte sind, die teilweise gegeneinander arbeiten, und dass man in der zweiten Liga genau diesen Sweet Spot hat, in dem man noch Profi, also ansehnlichen Profifußball spielt, auf der anderen Seite genug Kapazität hat, sich auch um sich selbst und um die Dinge zu kümmern, die man voranbringen will. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Formel, die ja von der ich weiß, dass Oko davon überzeugt ist. Und wie es so aussieht, ist er näher dran am Beweis, dass es funktioniert, als ich am Gegenbeweis. Aber ich habe trotzdem eine kritische Distanz dazu, weil ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so funktioniert. Ein Hinweis ist für mich zum Beispiel, und das ist so schön, weil dieser Verein ist ja so ambivalent, und noch nie war die Profimannschaft, vielleicht mal von euch abgesehen, aber ihr wart auch eine Anomalie, finde ich.
Halb-Profimannschaft. Ja,
genau, also ihr wart eine Anomalie von Leuten, die genug Zeit hatten, sozusagen in der Krise sich ein und zusammen zu spielen. Vielleicht mal abgesehen von dieser Generation Spieler, die es so vorher nie gegeben hat und danach nie wieder gegeben hat und wahrscheinlich auch nicht geben wird, haben wir im Verein, in der Profimannschaft Spielertypen in den letzten 3 Jahren gesehen, die super zu St. Pauli passen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine sportliche Abteilung gesehen, die noch nie so sehr vom Rest des Vereins abgekoppelt war, um sich auf den sportlichen Erfolg konzentrieren zu können. Man hat, ich kann mich an Zitat von Oke erinnern, sowohl in den Medien als auch auf der JHV, ich glaube, er meinte das auch so, dass er gesagt hat, wir konzentrieren uns jetzt auf den sportlichen Erfolg, weil den brauchen wir, um den ganzen Rest zu machen. Das kaufe ich ihm auch ab, und ich habe ihn auch immer supported. Ich bin nur immer noch nicht ganz sicher, ob das stimmt.
Ja, na, also ich meine, das, was du gerade gesagt hast, zu der Mannschaft, die in der Krise zusammengekommen ist und dann zusammengeblieben ist, von den Bolls, über die sich Lechners und Morenas und Egers, die da alle waren und so, von Anfang an Felix Lutz und andere der Zeit, und dann kamen natürlich auch einige noch dazu, Thomas Meckle, Timo Schulz natürlich, das würde ja deine These stützen, weil die kamen ja eigentlich, der Großteil von denen kam ja alle zusammen in der dritten Liga damals. Genau. Also da kamen ja dann damals Leute zusammen, die sich mehr noch wo mehr über die Identifikation Ralf Gunisch gekommen ist und eben nicht nur Karriere, geile Kicker, die irgendwie da das als Übergangsstation mal kurz 2 Jahre St. Pauli, mir doch scheißegal, was da passiert in der Süd oder dagegen gerade, ich bin ja hier nur wegen dem Sport. Ja. Also das würde das ja ein bisschen, und da gebe ich dir natürlich recht, dass diese Gefahr besteht, sowohl bei den Spielern, die man holt, bei dem Geld, das plötzlich im Spiel ist, bei den vielleicht auch Kompromissen, die man machen muss, dass diese Gefahr besteht. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, kein Automatismus. Ich glaube, es ist immer wert, das jetzt vielleicht auch einfach mal auszuprobieren. Mhm. Es gibt eine Sache, die jetzt zum Beispiel, wo ich Oke wahnsinnig hoch ja auch anrechne, wo ich was er jetzt ja umgesetzt hat, nämlich einfach dazu beigetragen hat und das wirklich jetzt gepusht hat, dass jetzt mit Aufstieg erste Liga eben nach 10 Jahren es kein Heller mehr im Stadion gibt, sondern tatsächlich wieder Viva con Aqua Mineralwasser, ja. Also da wurde auf Geld verzichtet, da wurde etwas gemacht aus Überzeugung, auch um etwas etwas zu installieren, was zusammengehört und wo man eben verzichtet auf die maximale Summe von einem Wasserpartner und sagt, wir machen es mit Viva con Aqua, weil wir irgendwie lebenslange Partner sind und weil da zusammenkommt, was zusammengehört. Und das ausgerechnet im Aufstiegsjahr erste Liga. Und das ist im Grunde genommen genau das, was Oke gesagt hat und wirklich auch mit persönlichem Einsatz dafür gesorgt hat, zu sagen, komm, das machen wir jetzt. Ja, und das sind so Signale, wo man sagt, hey, vielleicht geht's auch andersrum, ja. Oder die ganzen Bestrebungen mit Genossenschaft und so weiter und so fort. Jetzt wissen wir nicht, ob das im Laufe der Erstligasaison wirklich Fortschritte macht und wo das genau ist. Weiß ich jetzt auch nicht genau das Projekt, aber es ist zumindest als Idee da und es könnte sein, dass das auch im Rahmen einer Erstliga-Beteiligung dann plötzlich umgesetzt wird. Und dann hätte man dort tatsächlich strukturelle Verbesserungen in die Richtung eines anderen Fußball ist möglich im Rahmen einer Erstligasaison. Und das wäre dann nämlich wieder tatsächlich ein Hinweis dafür, dass man solche Sachen antizyklisch auch auf einer Plattform Erste Liga machen kann. We will see.
Womit wir beim Thema wären, weil ich bin, als du gesagt hast, komm, also wir sind lose im Kontakt seit dreiviertel Jahr, würde ich sagen. Da warst du noch in Südafrika, als ich gesagt habe, hast du nicht mal Lust, in den Podcast zu kommen? Ich habe gesagt, super, total viel Lust drauf. Aber ich bin übrigens am anderen Ende der Welt gerade und zwar selbe Zeitzone, aber weit weg. Wenn ich wieder da bin, melde ich mich mal. Und dann hast du gesagt, ich habe jetzt Zeit und überhaupt auch was zu erzählen. Ich hatte den Post von Michi gesehen, dachte die ganze Zeit, und deswegen kannst du es gleich vielleicht nochmal konkretisieren, weil ich merke, ich bin heute die ganze Zeit auf verschiedenen Dampfern unterwegs. Und ich hatte gedacht, dass es diese Partnerschaft mit Heller nach wie vor noch gibt. Und ihr, als ich das Wort holistisch gelesen habe, ich bin ja auch Berater von Beruf, und als ich sozusagen holistisch, habe ich immer dann gesagt, wenn ich nicht konkret werden wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, Das mummelt und kuschelt sich so ein bisschen in diese Partnerschaft, Sponsoring-Partnerschaft von Heller und dem FC St. Pauli ein, aber das ist denn gar nicht so.
Also es ist jetzt tatsächlich nicht so. Also okay. Es war mal dann kurz im Gespräch, dass Heller auch noch ein bisschen weitermacht und man es so zusammen macht, aber das wollte Heller dann, glaube ich, doch nicht oder so ähnlich. Und letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass das jetzt Heller nicht mehr macht und dass das jetzt Viva con Aqua macht. Und wir da tatsächlich im nächsten Jahr dann der Wasserpartner sein werden. Also eigentlich wollen wir das aber gar nicht so sehr verstehen als eine Partnerschaft mit Viva con Aqua, sondern eigentlich wollen wir sagen, das Thema Wasser, das ist der Partner.
Ja.
Also wir wollen Wasser ist Leben, wir wollen Wasser ist ein Menschenrecht, wir wollen diese Sustainable Development Goals, die wir bis 2030 weltweit erreichen wollen, die wollen wir in den Vordergrund stellen, weil auch in dem SDG 6, das heißt Wasser, mit Wasser was zu tun hat, unser Sustainable Development Goal, auch da gibt es noch Ziele zu erreichen. Insgesamt gibt es in dieser Nachhaltigkeit noch Ziele zu erreichen und wir wollen das eigentlich auf der Plattform ersten Bundesliga verhandeln und positionieren und gar nicht so sehr sagen, kauft unser Produkt, weil sollte man ja gar nicht machen. Leitungswasser in Hamburg ist ja viel ökologischer, also trinkt mal Leitungswasser, aber wir wollen auf der ersten Bundesliga dann einfach sagen, Wasser ist jetzt erstklassig. Und das ist da ja so ein bisschen der Ansatz, der da gelungen ist. Und eben so gelungen ist, dass eben Viva con Aqua da jetzt nicht wahnsinnig viel Geld bezahlen muss, sondern vor allem auch zum einen, naja, es gibt da ein bisschen Freiware. Bei Viva con Aqua gibt es ja überhaupt gar keine Freiware. Wir geben niemandem Freiware. Freie Ware baut keine Brunnen. Mhm. Hat jetzt dazu geführt, dass unser Abfüller gesagt hat, na gut, komm, ich mach da ein bisschen Freiware, so dass wir das nicht machen müssen. Ansonsten gibt es einen ganz schönen Batzen finanzieller Leistung, die der FC St. Pauli aus seiner Beteiligung in dem Mineralwasser herausnimmt. Mhm. Der FC St. Pauli ist beteiligt bei der Viva con Aqua Wasser GmbH schon seit Anfang an.
Ja.
Wir waren mal 4 Jahre lang im Stadion, 2010 bis 2014, und als Gegenleistung für eine Beteiligung vom FC St. Pauli an diesem Mineralwasser mit ein paar Anteilen. Also sind ja 60% ist Viva con Aqua, 40% sind Investoren, und bei den Investoren ist so Frank Otto und Volker Koopmans mit dabei, aber eben auch der FC St. Pauli. Und der FC St. Pauli hat halt bis heute gesagt, alles, was wir da theoretisch verdienen, wollen wir nicht haben. Wir machen damit neue Geschäftsmodelle und wir machen Spenden und wir reinvestieren, sodass bislang immer 100% der Gewinne tatsächlich in soziale Einrichtungen geflossen sind oder in soziale Geschäftsmodelle. Und jetzt sagen wir aber gemeinsam, ey, lieber FC St. Pauli, nimm doch nur deinen Teil, der dir zusteht, zumindest da raus, ja, weil damit ermöglicht uns das eben tatsächlich, das Thema Wasser und Viva con Aqua im Stadion zu bekommen, und das macht Sinn. So, und so ist also eine besondere Konstellation, die das ermöglicht, dass wir also jetzt mit dem Wasser im Stadion sind, einfach weil wir sagen, wir wollen diese Rakete nochmal zünden gemeinsam, wir wollen diese gemeinsame Anstrengung machen, dieses Thema nach vorne zu bringen, und wollen einfach holistisch im Sinne von Millantor Gallery, Pfandbecher sammeln, Wasser im Stadion. Es gab ja immer auch Ideen seitens Viva con Aqua, kannst du dir ja vorstellen. Michi hat da alle 2 Wochen bei Martin Drust angerufen, hatte irgendeine Idee für Viva con Aqua und den FC St. Pauli. Aber da war ja immer noch Hella, die gesagt haben, ja, nee, lass mir mal mit diesem Viva con Aqua in Ruhe. Ja, also das, ich kann mich erinnern, 22. März, Weltwassertag, dieses Jahr oder was, letztes Jahr, weiß ich nicht mehr. Schöner Post vom FC St. Pauli, ja, und Wasser ist ein Menschenrecht und wir setzen uns ein, damit alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und so weiter und so fort. Schöne Grüße, ihr Heller Mineralbrunnen, ja. So, und er dachte so, wow, interessant. Und kam ich an einen schönen Post darunter, Kommentar darunter, der erste Kommentar, den ich da gelesen habe, der war einfach nur @ Viva con Aqua größer @ Heller Mineralbrunnen. Nicht ganz schön. Aber ja, also da war immer. Und nichts gegen Hella, ja, es waren, glaube ich, ein tolle Partner, alles super, alles wunderbar, wir hatten auch im Laufe der Zeit die ein oder andere Kooperation mit denen, alles okay, nichts gegen Hella Mineralbrunnen, ja, aber natürlich waren die nicht so happy, wenn Viva con Aqua jetzt immer da irgendwo auftaucht, und da hat der FC St. Pauli ja immer gesagt, also pass mal auf, wir haben immer schon Pfandbecher, wir haben immer schon Millantor Gallery, das geht hier auch weiter, ja. Aber gewisse Sachen hatten eben auch ihre Grenzen. Und das ist jetzt halt mal so ein bisschen befreit endlich, so dass man sagen kann, holistisch im Sinne von, jetzt ist niemand mehr, der sagt, das finde ich aber doof, sondern man kann sich einfach an dieser Partnerschaft freuen und sich irgendwie diesen gemeinsamen Zielen so hingeben.
Auch im Sinne von umfassender als nur Wasser zu verkaufen und dafür Geld und Spenden zu bekommen, sondern es passiert mehr.
Natürlich.
Aber das war, also ich habe das nicht so verstanden, deswegen dachte ich so, okay, wir machen das jetzt nochmal klar. Ihr seid ab der Saison oder ab nächstem Jahr?
Ab der Saison, also geht los. Ich glaube, also wenn ich das richtig lese, ist es mit sofortiger Wirkung.
Ja, das geht gleich los. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann können Sie jetzt zur Grenze fahren und sich Viva con Aqua kaufen. So. Das ist ja irre im Sinne von, deswegen warst du auch so aufgeregt, hab gesagt, wieso ist denn der so aufgeregt? Dann kommt ja wirklich nach Hause.
Wir sind jetzt dann vollständig wieder zu Hause, und das jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Die Sache ist rund und alle können sich jetzt entspannen, ja. Und mir ist es einfach nur wichtig, das frühzeitig allen auch zu sagen, auch zu erklären, dass das jetzt nicht mit wahnsinnigen Zahlungen zu tun hat und jetzt Hunderttausende von Euro da abgeknüpft werden von Viva con Aqua. Also es gibt, glaube ich, dann schon auch jetzt eine noch notwendige Leistung von Viva con Aqua, vom Mineralwasser, ist aber insbesondere dann die Freiware vom Abfüller und auch eben das Geld, was dem FC St. Pauli aus der Beteiligung sowieso zusteht, was sie aber über Jahrzehnte nie genommen haben, was sie jetzt einfach sagen, okay, pass mal auf, das nehmen wir. Und so kommt es dann also zustande, so ist die spezielle Konstellation und mir ist einfach wichtig, das allen zu sagen, da auch absolut transparent mit umzugehen und auch zu erklären, warum wir fest davon überzeugt sind, dass diese Investition, in diese Kooperation, dass die einfach Wirkung erzielt, ja. Und das ist ja immer das, was wir machen wollen. Am Ende des Tages, klar, ein Brunnen hat Wirkung, aber eben eine öffentliche Kampagne für Wasser auf der Bundesliga, FC St. Pauli und Viva Con Aqua zusammen, hat eben auch Wirkung. Und wir müssen schon auch die Wirkung nicht nur irgendwo in Afrika im Projekt machen, sondern eben auch in unserer Gesellschaft. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir da, ja, sagen wir so ein bisschen von Produkt zum Purpose-Marketing, Martin Drust und ich haben bald einen Workshop, da muss man uns irgendeinen schlauen Titel einfallen lassen, haben wir gesagt, von Produkt zum Purpose-Marketing. Und da haben wir schon das Gefühl, dass wir so im Sportmarketing Deutschland damit einfach auch was, einen speziellen Fall kreieren können und dann eben dazu beitragen können, dass tatsächlich die Leute aufmerksam werden, dass Wasser eben wichtig ist.
Ja, guck mal, also ich meine, das hat sich doch schon gelohnt, irgendwie, also ganz abgesehen davon, von dem Gespräch, das finde ich total cool bis hierher schon, bringt mir sehr viel Spaß. Aber das hatte ich komplett anders einsortiert und freue mich total mit euch. Ich habe der erste Gedanke, der mir irgendwie kam, ich habe auch hier im Hotel oben den einen oder anderen Wasserspender gesehen. Gibt's auch an oder denkt ihr auch an andere Formate, als sich an der
auf jeden Fall
Prosit-Bar anzustellen und für ja. 3,80 €, 4,20 €.
Auf jeden Fall. Also wir sind ja auch mit Hamburg Wasser und mit Britta sind wir jetzt schon seit längerer Zeit auch im Austausch. Gibt ja hier das, was du gesehen hast, waren ja so die ersten Britta Viva Con Aqua Wasserspender. Es gibt da schon jetzt eine Kooperation mit einem eigenen Produkt, wenn man so will. Also jetzt kann man auch als Unternehmen einfach einen Britta Viva Con Aqua Wasserspender bekommen. Und das war uns ja auch wichtig, dass man einfach wirklich auch sagt, ja, wir reden nicht nur über Leitungswasser, wir haben auch da Alternativen im Produkt, in der Produktwelt. Und da sind wir jetzt schon am Checken, was kann man machen, wo kann man beim FC St. Pauli auch Flaschenwasser abschaffen. Im Büro zum Beispiel gibt es jetzt schon die Wasserspender, also soweit sind wir schon mal. Ja, ja, im Millantor. Hamburg Wasser zusammen in der Kooperation. Ja, okay. Ja, also da versuchen wir auch weiterhin zu schauen, wo kann man denn einfach Flaschenwasser weglassen.
Das hat mit dem Thema gar nichts zu tun, aber mein eindrucksvollstes Erlebnis in der Geschäftsstelle, schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob es das so noch gibt. Aber ich war total begeistert, als ich da meinen Termin hatte. Ich glaube, das war sogar mit Martin Drust. Dass die noch die ganz großen Kaffeekannen haben, wo man so draufdrückt. Und die waren festgekettet.
Ja.
Damit nicht jeder sozusagen sich das Ding mit, also sozusagen von festgeketteten Kaffee-Thermoskannen hin zu sozusagen Viva Con Aqua Spendern ist ja dann auch schon eine Reise, die der erste St. Pauli hinter sich hat. Also ich glaube, die Ketten gibt's nicht mehr. Aber das ist eine der, so wo ich dachte, Alter, das ist der FC St. Pauli hier und die müssen ihre Kaffeekannen festketten, damit nicht geklaut werden. Ja, da dachte ich,
Nein, also da ist auch, ich freue mich über diese ganze Zeit, über diese gemeinsame Reise, die wir da ja auch irgendwie jetzt, Viva Con Aqua, FC St. Pauli, meine persönliche Reise mit diesem Verein. Es ist natürlich über so einen langen Zeitraum ja auch einfach schön, wenn man auch immer wieder nochmal neue Qualitäten in der Beziehung findet, ja, wenn es eben nicht langsam immer weniger wird und die Beziehung abstirbt, sondern wenn sie immer mal wieder auch neu belebt wird, neue Qualitäten hat und dann merkt man, glaube ich, wie wichtig das ist, dass man auch in der heutigen Zeit sich unterhakt und gemeinsam bleibt, ja, und auch vielleicht schwierige Momente miteinander bespricht, durchlebt und immer wieder neu auch sich ja da mit der Quelle der Freundschaft verbindet, ja. pathetisches Ende. Ich muss gleich los.
Du musst gleich los. Das ist auch, wir hören quasi mit dem Schönsten auf. Ich hätte trotzdem dann, also eigentlich wollte ich dich noch nach der neuen Saison fragen, aber das können wir vielleicht in so einem Abbinder machen.
Was willst du denn fragen?
So tippmäßig. Nee, ich habe noch eine andere Frage.
Ach so.
Weil du hattest vorhin was gesagt, was mich sozusagen mir auch was klar gemacht hat. Mir war als jemand, der ja provokant schon mal geschrieben hat, dass der FC St. Pauli eigentlich gar keinen Fußball braucht, um der FC St. Pauli zu, also der FC natürlich dann nicht mehr, aber um St. Pauli zu sein. Und als Beispiel dafür die Millantor Gallery genannt habe, dass eigentlich jedes Mal, wenn ich in der Süd bin und das ist die Millantor Gallery, jedes Mal denselben Gedanken habe und denke, jetzt ist St. Pauli so, wie ich mir das vorstelle. Das hat mit Fußball nämlich nur am Rande was zu tun. du hattest vorhin gesagt, dass ihr als Viva Con Aqua eben nicht von dieser rebellischen, dem dagegen, dem agitieren kommt, sondern von aus einer anderen Ecke. Und ich finde, dass das bei der Millantor Gallery quasi greifbar wird, dass auch der FC St. Pauli selten im Stadion so international ist wie bei der Millantor Gallery. Und meine abschließende Frage wäre sozusagen zu diesem Themenkomplex wäre, was kann denn der FC St. Pauli von eurer Reise noch lernen, um sozusagen aus, und ich habe mich ja selbst als bresigen Miefkopf, der gerne in der zweiten Liga ist und in seinem Viertel und irgendwie erkennt alles und so, da lernen kann, so ein ganz klein bisschen loszulassen und von euch zu lernen vielleicht.
Also zum einen haben wir natürlich auch sehr viel vom FC St. Pauli gelernt. Du redest von der Süd zum Beispiel im Rahmen der Millantor Gallery, wo wir auch ja eine Reise gemacht haben, auch mit USP, auch mit dem Fanladen, auch was die Millantor Gallery vielleicht auch eine Zeit lang verpasst hat, viel enger noch im Austausch zu sein mit dem FC St. Pauli, viel mehr noch auch im Wohnzimmer von USP und vom FC St. Pauli eben auch den FC St. Pauli mit darzustellen. Mhm. Teilweise haben wir es auch angeboten und dann kamen vielleicht nicht so viele Ideen, jetzt gar nicht von den Fans, aber auch vom Verein oder ähnliches, aber das auch dieses Zusammenwachsen finde ich wahnsinnig wichtig, dass da eben nicht ein UFO landet, was mit dem Verein nichts zu tun hat, und das ist eine kontinuierliche Abstimmung und das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten 2-3 Jahren besser gemacht, vielleicht auch als die Jahre davor. Das so zum einen. Was kann der FC St. Pauli von uns lernen? Es gab ja mal, das war glaube ich 2014, wahrscheinlich beim letzten Aufstieg, da gab es mal das T-Shirt und du wirst es kennen, einfach mal glücklich sein.
Glücklich sein, genau. Das war 2010.
So. Und
so alt sind wir schon.
So. Und einfach mal glücklich sein, das ist, glaube ich, schon etwas, wo wir jetzt auch versuchen, mit Viva Con Aqua das irgendwo immer wieder auch uns selbst vor Augen zu führen, dass die Welt nicht nur schlecht ist. Und dass, wenn man auch da rausguckt und das Gefühl hat, es gibt so viel Sachen, die einem Angst machen und so viel Sachen, die einen wütend machen und es gibt so viel Scheiß auf der Welt und die Nazis auf den Straßen und alles, was dazugehört, trotzdem immer wieder auch das Augenmerk auf die guten Sachen legen und auf die schönen Sachen legen und auf die Sachen, die sich positiv verändern können und auf die kleinen Dinge, die sich transformieren auf was Besseres wie vorher und so weiter. Also auch einfach den Glauben nicht zu verlieren, dass die Welt gut ist und dass man Gutes finden kann und nicht die ganze Zeit nur sich mit dem Scheiß beschäftigen. Den gibt's, den sollte man auch nicht ausblenden und gleichzeitig den anzuerkennen und zu sagen, ich kann trotzdem mich entscheiden, heute glücklich zu sein.
Also auch einen künstlerischen Angang an Probleme und Widersacher und
ja, also Dinge, die vielleicht auch das auch leben. Also ich meine, die ist es ja am Ende, wenn man das als Kunst bezeichnet, auch zu sagen, ich bin doch selbst dafür verantwortlich. Ich finde, es gibt einen schönen Satz. Vielleicht, eigentlich ist es mein Lieblingssatz vielleicht. Der heißt, die größte Freiheit ist die zwischen Reiz und Reaktion.
In der Zwischenzeit.
So. Das ist die größte Freiheit des Menschen. Zwischen Reiz und Reaktion. Wie reagiere ich auf das, was mir geschieht? Und das könnte man vielleicht als Kunst bezeichnen. Weil ich habe immer noch die Freiheit, mich selber dazu zu positionieren. Es gab Viktor Frankl, der war im KZ. Da haben die danach gefragt, wie war das denn? Da hat er gesagt, ich könnte sagen, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Oder ich könnte sagen, es war die lehrreichste Zeit meines Lebens. Ich entscheide mich für Zweiteres. Und diese Freiheit kann uns niemand nehmen. Wie wir uns zu dem positionieren, was uns passiert.
Also ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen, im Sinne von es wird spannend zu sehen, wie wir den Zwischenraum zwischen Reiz, erste Bundesliga und die Reaktion darauf füllen in der nächsten Saison. Ja.
Hoffentlich ganz viele positive Reize, die wir da durch viele Tore mitbekommen werden. Und dann gibt es kein Halten, kein Moment des Zögerns zwischen dem Reiz und dem überschäumenden Jubel. Das wünsche ich uns allen.
Das 0-5 gegen Hoffenheim war das lehrreichste Spiel dieser Saison.
Wir haben 3-0 gegen Bergamo gewonnen, richtig?
Ja,
und Real Madrid hat 2-0 gegen Bergamo gewonnen.
Habe ich heute 15 Mal gelesen, ja, in verschiedenen
Diskussionen. So, nämlich, mach do the math. Europa willkommen.
Wir sind also über Bande Supercup-Sieger. Genau. In dem Sinne, Benny, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Erik.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.